probieren. Da muss ich noch ganz geschwind zurückgehen. Die Amerikaner haben sich bereit gefunden, über die Dien Bien sogar eine Atombombe abzuwerfen. Und die Franzosen haben sogar die Amerikaner angefragt, ob sie die Bombe dann nicht tatsächlich würden abwerfen. Und es sind bereits amerikanische Schlachtschiffe vor Vietnam gekreuzt und die Abwurfpläne sind von den Amerikanern bereits ausgeschafft gewesen. Und nur am Widerstand der westlichen Verbündeten der Amerikaner ist es zu verdanken, dass dann schließlich der Plan Geier, wie er damals genannt worden ist, nicht ausgeführt worden ist und nicht ein neues atomares Inferno nach dem, was in Japan passiert ist, nochmal hat können stattfinden. Wie gesagt, die Amerikaner haben in den 40er und Anfang der 50er Jahre gewisse Erfolge gehabt im Kampf gegen linke Regime. So Venezuela 1945, Paraguay 1947, Puerto Rico 1950, Kuba 1952, Guatemala 1954. Und sie haben die Franzosen ein bisschen verachtet, weil sie das nicht geschafft haben, in Vietnam zu bleiben und haben sich berufen gefühlt, in die Fußstapfen der Franzosen einzusteigen. Das alles ist gelaufen nach der sogenannten Truman-Doktrin, der Eindämmung des Weltkommunismus. Die Amerikaner haben dann bereits 1955 in Südvietnam die Diem-Regierung eingesetzt. Der Diem war ein fanatischer Katholik und Antikommunist gewesen. Und während seiner Regierungszeit, die bis 1963 gedauert hat, sind Zehntausende von fortschrittlichen Vietnamesen im Süden des Landes umgebracht worden. Der Diem hat letztendlich hinter fast allen Leuten, die auf dem Land gewohnt haben, Kommunisten und Subversive vermutet und hat angefangen, systematische Umsiedlungen anzuordnen in sogenannte Wehrdörfer. Und das war natürlich ein Plan, der von Anfang an dann eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Weil man muss sich vorstellen, die Vietnamesen die sind mit ihrem Boden sehr, sehr stark verwurzelt. Und wenn man den Vietnamesen von seinem Boden vertreibt, dann macht er nicht mehr mit. Man kann mit dem Vietnamesen viel machen, aber den Boden wegnehmen und von dort vertreiben, das liegt einfach nicht drin. Wie gesagt, die 50er Jahre waren für die Vietnamesen sehr, sehr schwer im Süden. Es sind 10'000 ums Leben gekommen, aber sie haben sehr lange noch geglaubt, dass das Genfer Abkommen von 1954 verwirklicht wird. Und wo sie schliesslich einfach gesehen haben, dass sie nichts machen können, dass der Terror weitergeht, hat sich der Widerstand verstärkt und sie haben dann 1961 die FNL, die Nationale Befreiungsfront in Südvietnam, gegründet. nachdem sich der Widerstand organisiert hat, hat die FNL sehr bald grosse militärische Erfolge gegen die Marionettenarmee und die US-Militärberater in Südvietnam gehabt. Die Amerikaner haben den 1962 den Erfolg der FNL mit dem US-Spezialkrieg antworten. Das war ein ähnliches Konzept wie damals das vom Diem. Es sind wieder Umsiedlungen geplant worden, dass man nicht in Wehrdörfer, sondern in sogenannte Wohlstandszonen. Mit dem genau gleichen Effekt wie in seiner Zeit unter dem Diem, dass nämlich die Vietnamesen total verärgert waren, von ihrem Boden wegzumüssen. Und das Ziel, die vietnamesische Bevölkerung von den Befreiungskräften abzutrennen, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil, wie das der Mao mal so schön ausgedrückt hat, der vietnamesischen Befreiungskräften sehr gut gelungen ist, im Volk zu schwimmen wie ein Fisch im Wasser. 1964, nachdem 1963, muss man noch dazwischen fügen, die US-Amerikaner den Diem umbringen lassen haben, weil unter ihm kein Erfolg zu verzeichnen war, sondern der Vietcong in zunehmendem Mass eben die Oberhand gewonnen hat. 1964 haben dann die Amerikaner die sogenannte Tonkin-Affäre in Szene gesetzt. Und zwar hat es sich darum gehandelt, dass angeblich ein vietnamesisches Marineschiff den US-Zerstörer Maddox soll angegriffen haben. Später in den Pentagon-Papier ist dann herausgekommen, dass es natürlich alles inszeniert worden ist. Aber der damalige Präsident Johnson hat dann das zum Anlass genommen, anzufangen mit Flächenbombardement über Nordvietnam und den Krieg von Südvietnam auf den Norden auszudehnen. Damit ist gleichzeitig auch bezweckt worden, den Nachschub von Nordvietnam nach Südvietnam über den Ho Chi Minh-Pfad total zum Stoppen zu bringen. Der Bombenkrieg über Nordvietnam hat aber keineswegs dazu geführt, dass die nachgegeben, sondern hat sie im Gegenteil dazu angespornt, ihre Bemühungen für den Süden noch zu vervielfachen. 1965 dann schliesslich, nachdem während zwei Jahren grossbürgerliche Regierungschefs probiert haben, den Süden zu regieren, was aber sich nie realisieren lassen hat. 1965 dann ist zuerst der General Ky und schliesslich der General Thieu mit einer Militärregierung im Süden dann an die Macht gekommen. Und im gleichen Jahr 1965 ist die erste offensive US-Kampfeinheit in Da Nang gelandet. Und von dort an hat sich der Kampf natürlich sehr stark ausgedehnt. Die Amerikaner haben die südvietnamesische Marionettenarmee als absolut unzuverlässig angeschaut, was zum Teil sicherlich gestimmt hat, weil die natürlich auch vietnamesisches Blut in den Adern hatten und in vielen Fällen überhaupt nicht bereit waren, gegen ihre eigenen Landsleute vorzugehen. Aber dadurch haben sich die Kampfaktivitäten, wie schon gesagt, ungeheuer ausgedehnt. Die Erfolge der FNL sind allerdings weitergegangen und die Amerikaner sind gezwungen worden, immer mehr GIs nach Vietnam zu schicken. Schließlich 1968 haben die Vietnamesen dort Offensive eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt hat es bereits 558'000 US-amerikanische Soldaten gegeben auf südvietnamesischem Boden. Und nach der Tet-Offensive war es in Südvietnam so, dass 4/5 der ganzen Landfläche befreit waren, sich in der Hand der FNL befunden haben. Auf diesen 4/5 haben insgesamt 3/4 der gesamten Bevölkerung von Südvietnam gelebt. Gleichzeitig sind Bombardements mit B-52-Bomberflotten im Nordvietnam weitergeführt worden. Eine kleine Zahl, um auszuführen, was dort so passiert ist. Die Amerikaner haben insgesamt 14 Millionen Tonnen Bomben über Nordvietnam abgeworfen, was ungefähr 500 Kilo pro Kopf von der Bevölkerung ausmacht. Nordvietnamesen sind allerdings auch nicht untätig gewesen. Sie sind sehr gut ausgerüstet worden, vor allem von den Sowjets. Sie haben bis 1968 3'000 amerikanische Flugzeuge abgeschossen. Und die Erfolge auch von den Nordvietnamesen haben dann schliesslich dazu geführt, dass ab 1969 Waffenstillstandsverhandlungen in Paris aufgenommen worden sind. Ein nächstes wichtiges Datum ist 1970, und zwar für Kampuchea. 1970 haben die Amerikaner die Abwesenheit von Prinz Sihanouk zum Anlass genommen, in Kampuchea mit dem Lon Nol ein Marionettenregime zu installieren. Der Lon Nol ist ja dann letztendlich 5 Jahre an der Macht geblieben in Kampuchea, hat es aber nie geschafft, einen wesentlichen Teil von der Bevölkerung hinter sich zu bringen. Er war von Anfang an isoliert und hat schliesslich 1975 dann müssen gehen, unter dem Druck der Khmer. 1972 hat die FNL in Südvietnam eine richtige Grossoffensive gestartet, wo weitere Gebiete befreit worden sind und unter anderem vorübergehend bereits grosse Städte wie Hue besetzt worden sind. Die Amerikaner haben in einer letzten Gewaltanstrengung die Häfen der Demokratischen Republik Vietnam, also vom Norden, wie zum Beispiel Haiphong, vermint. Und in Geschichte eingegangen sind auch die sogenannten Weihnachtsbombardements 1972, wo wieder Tausende von Tonnen Bomben über der Arbeiterviertel vor allem in Hanoi abgeworfen worden sind. Zu diesem Zeitpunkt haben die Vietnamesen das 4000. Flugzeug über Nordvietnam abgeschossen. Unter anderem die Weihnachtsbombardements als Tüpfli auf dem I haben dazu geführt, dass die Solidaritätsbewegung, die Vietnambewegung, wie sie bei uns genannt worden ist, in Europa und auch in den USA, eigentlich auf der ganzen Welt, ungeheuer angewachsen ist. Und die Amerikaner haben spätestens zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass sie auf diese Art und Weise den Krieg nicht mehr weiterführen können, weil einfach alle Völker sich mehr und mehr gegen sie gewendet haben. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner die sogenannte Vietnamisierung vom Vietnamkrieg angefangen durchzuführen. Das heisst, sie haben das Thieu-Marionettenregime zu der stärksten Armee in ganz Südostasien gemacht. Der hat also Schiff und Flugzeug und Panzerfahrzeug in Hülle und Fülle bekommen, mit dem Ziel, dass dann eigentlich eben die Thieu-Armee hätte sollen weiter gegen die Vietcong kämpfen. Natürlich, wie sich dann später zeigt, haben sich die Amerikaner sehr stark in die Finger geschnitten. 1973 schliesslich ist es dann zu einem Friedensabkommen in Paris gekommen und die Amerikaner haben sich in Anführungsstrich ehrenvoll aus Vietnam zurückgezogen. Das Friedensabkommen ist dann aber, wie unter anderem von den Amerikanern auch vorgesehen war, von der Thieu-Armee nicht eingehalten worden. Die haben den Krieg gegen die eigene Bevölkerung weitergeführt. Und auf dem Weg haben dann auch die Vietnamesen den Vietcong weitergekämpft. Und es hat dann keine 2 Jahre gedauert, da ist ein Bastion von dieser Thieu-Armee nach der anderen gefallen. Und schliesslich am 30. April 1975 sind sie in Saigon eingezogen. Etwa zur gleichen Zeit, auch 1975, ist in Kampuchea Phnom Penh von der Roten Khmer eingenommen worden. Schliesslich dann 1976 sind gesamtvietnamesische Wahlen durchgeführt worden und die Sozialistische Republik Vietnam ist proklamiert worden. Vietnam ist wieder vereinigt gewesen. Was anschliessend gekommen ist, das sind dann die Mühen der Ebene. Und leider haben die Amerikaner dann und auch die ganzen europäischen Länder die versprochenen Wiedergutmachungen und Finanzhilfen zum Wiederaufbau von Vietnam nach und nach gänzlich gestrichen. Vietnam hat ja ungeheure Schäden gehabt. Das ist ein Datum, wo man vielleicht auch noch zwischendrin muss sagen. Von 1961 bis 1972 haben die Amerikaner in grossem Mass chemische Kampfstoffe über Vietnam versprüht. Vor allem ein Stoff, wo Agent Orange heisst und dazu geführt hat, dass insgesamt etwa 100'000 Quadratkilometer Wälder und Felder entlaubt worden sind. Und auf diesen Flächen, das kann man heute noch in Vietnam sehen, wächst bis zum heutigen Tag fast nichts. 1977 ist die Südwestgrenze von Vietnam dann durch Pol Pot-Truppen von Kampuchea angegriffen worden. Wiederholtem Mass. Es hat sich zu der gleichen Zeit dann in Kampuchea eine Befreiungsbewegung gebildet, weil es ist ja bekannt, dass das Regime von Pol Pot Hunderttausende von Menschen dort umgebracht hat. Und schließlich am Jahresende 1978-79 sind dann die Vietnamesen zusammen mit dem kampucheanischen Widerstand in Kampuchea einmarschiert und haben die Pol Pot-Truppen vertrieben. Das hat dazu geführt, dass die Chinesen, die mit diesen Pol Pot-Truppen ja verbündet waren, dann im Februar, März 1979 die Vietnamesen auf der ganzen Länge der Nordgrenze angegriffen haben. Sie haben dort sehr grosse Zerstörungen angerichtet, haben aber etwa nach zwei Monaten von den Vietnamesen dann wieder zurückgeworfen werden über die Grenze. Sie haben heute noch ein oder zwei Stützpunkte auf dem vietnamesischen Territorium.
Back again. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. Okay. You can leave or you can clap. Thanks. We'll be right back.
Dem Stück, das einen guten Abschluss für den historischen Abriss bildet, hat der Jimi Hendrix das US-Engagement in Vietnam mit der Nationalhymne von US-Amerika, dem Sternbannermarsch, mit den ganzen Bombardierungen auf künstlerische Art und Weise in Einklang gebracht und damit sein Engagement gegen den Vietnamkrieg auch demonstriert.
Soweit also der geschichtliche Abriss vom Rudi im Rahmen von der LoRa-Entschuldigungssendung Vietnam 10 Jahre nach seiner Befreiung. Jetzt folgt ein Gespräch mit dem Mo, einem Vietnames, der schon seit einiger Zeit in Europa und in den letzten paar Jahren in der Schweiz lebt.
Mo, du bist 1973 nach Europa gekommen. Kannst du uns kurz erklären, wo du aufgewachsen bist und wie du die Zeit in Saigon vor der Revolution erlebt hast?
Ja, ich stamme von Quang Tri in Mittenvietnam, genauer gesagt an der damaligen Demarkationslinie. Vielleicht ist für euch ein Begriff, Khe San, das ist das am schwersten bombardierten Gebiet, wo die B-52 am meisten der Einsatz geflogen sind. Und ich bin aber in Saigon aufgewachsen. Ich war damals schon ein Flüchtling vor dem Krieg. Im Jahr 72, in der Zeit habe ich gerade Abitur gemacht und damals haben wir da angefangen da zu denken, weil der Krieg, den Krieg sehen wir in Saigon nicht, wir sehen ihn aber auch in den Prachtstraßen, wenn die Soldaten da zurückkommen, wenn die GIs da sich vergnügen da in diesen Bars. Ne? Und wir hören auch die Kanonen, wir sehen auch unsere Verwandte da von den Provinzen da kommen und wir fragen uns, ne, wenn wir, bis wir an die Reihe da kommen, bis wir in die Armee eingezogen sind, dann wofür? Wofür das Ganze? Warum dann sterben wir? Also wofür? Für wen da kämpfen wir da? Also wenn wir da unsere Landsleute da umbringen? Da habe ich mitbeteiligt an der Demonstration in Saigon, an der Studentendemonstration. Vielleicht, ihr könnt euch noch erinnern an ein Wort, die dritte Kraft. Das waren wir. Also die Studenten, die Intellektuellen da von Saigon, die einfach gegen den Krieg sind.
Hast uns diese Musik aus Vietnam mitgebracht. Was gibt diese Musik wieder? Welche Stimmung schildert sie?
Ja, wie ihr da vom Rhythmus schon hört, diese Musik drückt die Nostalgie nach etwas Verlorenem, nach etwas Unbestimmtem. Also da ist ein Soldat, der in der Front steht, der steht in der Nacht, in der Kälte, steht allein da und weiß nicht, wofür. Wofür er in der nächsten Sekunde sterben soll oder einen oder seine Landsleute umbringen soll. Also da suchte er, da hat er die Wehmut, da suchte er Wärme, Geborgenheit, der Erinnerung, in der Erinnerung nach einer Geliebten. Und so sind damals da vietnamesischen Schlager.
Also Orientierungslosigkeit in den breiten Massen. Ja. Wie war denn das bei euch in der Studentenbewegung, in dieser sogenannten dritten Kraft? Was wolltet ihr denn damit erreichen?
Ja, wir wollen da nicht in den Schlaf da gewogen werden, während das ganze Land da im Krieg da steht, während da Bomben da auf das Land da fallen. Wenn wir schon lesen können, wenn wir schon etwas verstehen können, dann wollen wir uns dafür engagieren, dass der Frieden, ne? Also das Töten da in Vietnam da aufhört und dass der Frieden da kommt, dass wir, ne? Also oder die einfachsten Menschen in Vietnam auch mal den Frieden genießen können.
Du bist ja dann 1973 nach Berlin gekommen. Was hast du dort an der Universität angetroffen?
Ich muss da sagen, damals in den Medien, also habe ich da viel zu lesen und zu sehen bekommen und auch die Solidaritätsbewegung da an den deutschen Universitäten. Ich muss da sagen, das war ein Anschluss. Ne? Da sehe ich da die Leute, junge Leute, die dasselbe wollen, so wie ich, ne? dass Friede da herrscht, ne? Für ein Land, das so leid geprüft ist. Ne? Also, so 30 Jahre lang da im Krieg da gestanden hat, immer noch, ne? Immer noch im Krieg da steht. Und da haben wir uns da gemeinsam engagiert, ne? Dann haben wir mit den Studenten da an der Universität zusammengearbeitet, die Solidarität mit Vietnam da zu bringen und vor allem Frieden, ne? Frieden herbeizuschaffen.
Wie hast du denn damals die Schilderung des Vietnamkriegs in den westlichen Medien erlebt?
Ich muss da sagen, da gibt es da viele Informationen und ziemlich, weil der Druck der Solidaritätsbewegung noch sehr stark war und weil noch sehr viele Leute so nach Informationen hungern. Ne? Also damals waren noch die 68er Studenten noch da. Da waren noch viele Intellektuellen, viele Leute von der Universität, ne? Die persönlich betroffen da fühlen. Ne? Und die Medien können nicht etwas anderes da bringen, ne? Als das, ne? Also was die Leute auch danach da dürsten.